der Feind lauert ja überall. Also von dem her müssen schon mal harte Regeln irgendwie gelten. Und wenn mir jetzt irgendwas zu weit ging, also am Anfang, ich war überhaupt kein Mensch, der irgendwie auf Gewalt geil war, als ich ein Neonazi wurde. Aber wenn mir da was zu weit ging, das habe ich dann immer so angenommen, dass das musst du schon tragen. Als Mann musst du dich auch prügeln können und so weiter und so fort. Und das war immer so ein Anspruch an mich selbst dann quasi schon weitergegeben. Ne? Also, dass ich nicht so sah, die Gruppe oder die Szene verlangt jetzt dieses und jenes, sondern du musst das schon ertragen, dass es Straßenschlachten gibt auf der Straße.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute widmen wir uns einem ernsten Thema, das mich und vermutlich auch euch stark umtreibt. Zwischen Hass und Ausstieg, Einblick in rechte Szenen in Ost und West. Zunächst ein Blick auf die Zahlen aus 2024. Rechtsmotivierte Straftaten sind um 47,8% gestiegen und stellen mehr als die Hälfte aller politisch motivierten Delikte dar. Der enorme Zuwachs kommt vor allem durch Propagandadelikte, aber auch die Zahlen rechtsmotivierter Gewalttaten ist um 17,2% gestiegen und zeigt eine erschreckende Gewaltbereitschaft. Fremdenfeindliche Straftaten nahmen um 29,1% auf fast 20.000 zu. Drei Viertel davon mit einem rechten Hintergrund. Das sind nicht nur Zahlen, sondern das sind Schicksale und eine Herausforderung für uns alle. Ich bin Dennis Schiponda, selbst in den 90ern aufgewachsen, in der Lausitz, in einer Zeit voller Gewalt und Konflikte. Ich habe öfter vor Nazis flüchten müssen, konnte aber auch gelegentlich den Weg für einen offenen Weg zurück in die Gesellschaft ebnen. Und diese Frage beschäftigt mich bis heute. Wie landen junge Menschen in der rechten Szene und wie schaffen sie es eigentlich wieder herauszukommen und was müssen wir als Gesellschaft dafür eigentlich tun? Dazu spreche ich heute mit zwei Menschen, die unterschiedliche Seiten dieses Themas kennen. Felix Benneckenstein, der die rechte Szene von innen kennt und in Bayern sozialisiert wurde und den Ausstieg geschafft hat. Und dann Fabian Wichmann von Former Exit. Heute kann er euch gleich nochmal erzählen, was er heute macht, der Menschen ja professionell dabei begleitet, den Ausstieg zu schaffen. Lass uns damit starten. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Fabian, dass du heute nicht mehr bei Exit bist. Und ich glaube, Felix, du bist ja heute sozusagen auch Mentor in so einem Programm in Bayern und hast da auch was gestartet. Erzähl doch vielleicht mal kurz so, wo seid ihr heute in eurem Leben? Was macht ihr heute? Wo seid ihr angekommen sozusagen gerade? Und warum?
Spring mal einfach rein. Also ja, ich habe viele Jahre bei Exit Deutschland gearbeitet und da in der Ausstiegsbegleitung, also Personen begleitet, die ja aus dem Rechtsextremismus aussteigen wollen und damit entsprechende persönliche, strukturelle Sicherheitsprobleme haben, wie auch immer. Das kann sehr vielschichtig sein. Und aktuell seit diesem Jahr arbeite ich bei dem Verein Grüner Vogel. Das ist ein Verein, der eigentlich auch in der Deradikalisierung und Ausstiegsarbeit ist, aber im Phänomenbereich Islamismus und da primär Personen begleitet, die zurückkehren, die sich irgendwann mal dem Islamischen Staat angeschlossen haben und dem jetzt quasi sich losgesagt haben, zurückkehren nach Deutschland und ja, begleite eigentlich dann da als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Teams, die wiederum die Person direkt begleiten in der Ausstiegs- und Deradikalisierungsarbeit.
Danke dafür, Fabian. Felix, wie sieht's denn bei dir gerade aus?
Ja, ich bin derzeit für die Aussteigerhilfe Bayern tätig und begleite also überwiegend auch Ausstiege tatsächlich. Inzwischen habe das früher auch, also Fabian und ich kennen uns schon eine Weile, muss man hier glaube ich auch nicht verschweigen. Fabian hat mich ja selbst, um ein bisschen was vorwegzugreifen, schon beim Ausstieg damals tatsächlich begleitet. Und die Jahre, die ich jetzt mit der Aussteigerhilfe Bayern tätig war, der überwiegende Teil davon war eben an Exit angekoppelt. Und das heißt, ja, in der Ausstiegsarbeit ist da sehr viel dann auch tatsächlich von Fabian gelernt, beziehungsweise was Fabian eben auch dann wahrscheinlich sagen wird, versuche ich in meiner täglichen Arbeit so umzusetzen. Gleichzeitig habe ich noch ein kleines bisschen mit dem zweiten Bildungsweg zu kämpfen, aber bereite auch da jetzt die Züge vor, dass ich die Biografie im Lebenslauf zumindest dann auch mal ausgeglichen habe irgendwann wieder.
Ja, da kommen wir wahrscheinlich dann später nochmal dazu, weil das ist ja auch eine Auswirkung sozusagen aus dem ersten Teil deines Lebensweges. Dann kommen wir doch aber erstmal zu etwas Positiverem, nämlich unserem Top der Woche. Was hat euch denn diese Woche persönlich bewegt, positiv begeistert? Ne, kann alles Mögliche sein, etwas Persönliches, aber auch eine Nachricht, die passiert ist zum Beispiel. Fällt euch da was ein?
Ich starte mal mit zwei Sachen. Die eine Sache wäre dann tatsächlich, unverhofft hier mit Felix im Podcast zu landen, weil das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass das jetzt irgendwie nochmal stattfindet. Okay, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, tja, quasi die Wiedereinstellung, Wiederberufung, wie auch immer, von Jimmy Kimmel, dem amerikanischen Satiriker, der ja auf politischen Druck, wie auch immer man zu der Aussage da steht. Es ist Satire, aber jawohl, letztendlich musste er seine Sendung verlassen, die wurde halt abgesetzt. Und wiederum auf gesellschaftlichen Druck offensichtlich hat man sich dann senderseitig entschieden, doch wieder einzusetzen. Und das finde ich dann doch schon sehr interessant, insbesondere wenn man doch immer darüber nachdenkt, wie negativ doch alles ist und man dann sieht, nee, es passieren doch aber noch andere Sachen auf der Welt. Auch wenn es so eine kleine Sache ist und vielleicht nicht die Welt bewegt, aber es wirft nochmal ein anderes Licht auch auf die Entwicklung in den Staaten.
Ja, aber es zeigt ja auch auf einer positiven Art und Weise, dass, ne, öffentlicher Druck doch auch was bewegen kann. Und das macht uns ja alle wirklich egal, weil das ist ja in diesen Zeiten, fühlt man sich manchmal dem Ganzen so ausgeliefert. Und ganz so ist es doch nicht. Felix, was hat dich denn diese Woche positiv begeistert?
Also allgemein in den letzten Tagen, aber auch in der letzten Woche ist es so, dass wir bei Exit oder beziehungsweise, dass wir bei der Aussteigerhilfe Bayern eine große Umstrukturierung vor uns haben, was bedeutet, dass ich einige ja, Klientinnen und Klienten kontaktiert habe in den letzten Wochen schon, aber auch vor allem in den letzten Tagen, die man länger nicht mehr gehört hat. Und ja, bei all den schlechten Nachrichten, die es da eben so gibt in einer gewissen Anhäufung, wie auch ja eingangs schon angeführt wurde durch gewisse Statistiken zum Beispiel, ist es schon wirklich sehr, sehr schön, gerade in den letzten Tagen gewesen zu sehen, dass die Leute, die jetzt vor 6, 7, 8 Jahren ausgestiegen sind, also die man jetzt nochmal abklopft, ob da noch Bedarfe sind derzeit quasi, mit denen ich gesprochen habe, allesamt über den Rechtsruck eben auch erschrocken sind. Also dass sich da nicht, wie man vielleicht dann schon befürchten könnte, irgendwie bei einigen wieder so ein Denken einschleicht, das man damals abgelegt hat, sondern dass das schon von allen so kam. Also unisono kann man wirklich sagen. Ja, was sagst du eigentlich zu dem, was da momentan los ist? Das ist ja Wahnsinn und so weiter. Und das war was mich schon sehr positiv bestärkt hat darin, dass die Ausstiegsarbeit wirklich einen Sinn machen kann.
Ja, ich find, das klingt mega schön. Das ist auch einfach so, ne, dass man merkt, so die Arbeit macht man nicht umsonst. Das ist nachhaltig und es bringt ja doch wirklich was. Das ist schon mal eine sehr positive Nachricht. Dann kommen wir einfach mal direkt dann zur Thematik und unserer zweiten Kategorie, dem Mauergeflüster. Wollt ihr uns kurz mal mitnehmen, weil Fabian, du bist eine Ecke älter als Felix und ich, ne? In welchem Umfeld seid ihr denn damals groß geworden? So, ne? Wie war die Umgebung? Bei Fabian, du kommst wie ich aus Brandenburg, Felix, du aus Bayern. Das sind ja auch unterschiedliche Sozialisierungen. Fabian ist noch im geteilten Deutschland, hat das noch ein bisschen bewusst mitgenommen, wir nicht mehr. Wie seid ihr denn groß geworden? Das interessiert mich immer für so eine Basis, damit die Leute auch wissen, okay, von wo aus reden wir eigentlich oder wie kommen gewisse Denkmuster bei und meinen Gästinnen zustande?
Ja, wie bin ich groß geworden? Und wenn ich schon der Ältere hier in der Runde bin, der noch eine Ecke älter ist als alle anderen hier in der Runde, dann starte ich. Ja, also sehr konkret, die Wendesituation für mich war damals so, dass ich abends im Bett lag, schlief und meine Mutter hochkam ins Zimmer, mich weckte und mir sagte: Fabian, die Mauer ist gefallen. Und der erste Gedanke, der mir irgendwie in den Sinn kam, war, dass die Mauer von unserem Kohleschuppen irgendwie eingebrochen sein muss. Das war so das erste Bild, was ich hatte und dachte so: Okay, wow, die Mauer vom Kohleschuppen ist zusammengebrochen. Verdammt nochmal. Bis man dann irgendwie wach wurde und sie so: Nee, 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 und komm mal runter, und bin dann runter und habe dann die ersten Bilder halt vom Fall der Mauer, also nicht vom Kohlenschuppen, aber vom Fall der Berliner Mauer, dann im Fernsehen gesehen. Und das war schon für mich irgendwie ein recht einschneidendes. Also dieser Moment war sehr einschneidend, auch die Situation danach. Also nächsten Tag in der Schule war halt, ich weiß nicht, 5, 10 Leute, die da in der Klasse saßen und der Rest war weg. Die waren halt alle rüber oder zur Mauer oder wo auch immer. Aber jedenfalls waren halt tatsächlich nur sehr wenig Mitschülerinnen da im Unterricht. Und der Unterricht war dann auch recht kurz, weil ich glaube, die Lehrerin, keine Ahnung, hatte auch keine Lust mehr. Und ist dann auch recht schnell zur Grenze, weil man sich das ja anschauen musste. Es war eine recht skurrile Situation. Und in dem Moment war aber vielleicht nicht gleich klar, wie dramatisch diese Veränderung für mich ist. Also wie gesagt, ich dachte, das ist die kleine Mauer vom Kohlenschuppen, aber dass es dann halt irgendwie eine ganze Welt eröffnet, war mir in dem Moment überhaupt nicht klar. So, und das hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt und durchgezogen, also über die gesellschaftlichen Veränderungen, Verwerfungen von so einem, ja, ein Stück weit isolierten kleinen Dorf am Rande von Berlin, das dann auf einmal Teil der Großstadtperipherie wurde. Also meine Welt endete quasi eine Eulenstation entfernt. Also Eulen waren damals ja diese kleinen Schienenbusse. Und dieser Schienenbus fuhr in die eine Richtung, genau eine Station, da war die Mauer. Und in die andere Richtung fuhr ein bisschen weiter. Aber das war so meine eingegrenzte Welt. Und die war auf einmal viel größer. Und das war schon konkret auf die Situation bezogen ein sehr spannender Moment.
Und dann kam ja die Phase so in den 90ern, wo, man würde einmal sagen, dass die rechte Gewalt, rechte autonome Räume sozusagen sich aufgetan haben, also nicht aufgetan haben, sondern aktiv herbeigeführt wurden. Und das, also ich war ja noch ein kleines Kind sozusagen und ich habe ja nur die Ausläufer der Baseballschlägerjahre mitbekommen. Du hast das ja aber sozusagen in der Primetime sozusagen mitbekommen. Du warst ja jugendlich, als die 90er sozusagen dann gestartet sind. Was würdest du sagen, hat bei dir damals dazu geführt, dass du nicht so mit reingezogen wurdest in diesen Strudel von Gewalt und Männlichkeit und Hass, der dann entstanden ist?
Ich würde dann wahrscheinlich die Credits meinen Eltern zuschieben, die dann schon relativ früh auch da entsprechend ja mich politisch sozialisiert haben, dass ich auch schon zu der Zeit eigentlich nicht verstanden habe, was da auf einer emotionalen Ebene und auch sachlich nicht verstanden habe, warum sich Menschen da so entsprechend verändern. Also diese offene Welt, dieses Entgrenzte, was ich irgendwie wahrgenommen habe und als sehr interessiert und spannend und schön, hat bei einigen eher dazu geführt, dass sie sich quasi beschränkten im Sinne von Einschränken und sich dann in solche Gruppen zurückgezogen haben. Und selbst so im Freundeskreis mit Personen, mit denen man halt irgendwie früher noch viel zu tun hatte oder mehr oder weniger zu tun hatte, wo man dann aber relativ schnell merkte, dass da einfach eine Veränderung stattfand und dass man halt von einem Bekannten, von einem Freund, das waren halt teilweise ja auch Nachbarn, also die waren sehr räumlich nahe und auch teilweise persönlich. Und die veränderten sich komplett über ihre Einstellungen. Und dann war man halt der Feind und nicht mehr der Freund, nicht mehr der Bekannte, sondern dann war man, wich man die Zecke oder wie auch immer. Also das war ja nicht mal so, dass man das beidseitig erklärt hätte. Also man war ja nie irgendwie, dass man sagte, okay, man geht jetzt hier in so eine Konfrontation oder so. Sondern es hat sich einfach ein Stück weit ergeben. Für mich war damals irgendwie das nie eine Alternative. Das hat mich nie in irgendeiner Art und Weise, also interessiert schon, aber jetzt nicht in einem emotionalen Sinne, dass ich mich da hingezogen fühlte. Also eher im Gegenteil, das waren eher so Leute, ja, wo man dann die Straßenseite wechselte, wo man bestimmte Feste mied. Also kann mich daran erinnern, da gab es halt entsprechend große Anlässe und ja, Straßen.
Ja, das Kirchblütenfest. Ja,
Kirchblütenfest in Werder, man ist nicht hingefahren, weil man wusste, wenn man dort ist, wird man zwangsläufig in einen Konflikt geraten. Man kannte ja teilweise die Leute schon vom Sehen, weil die ja dann wiederum in der Gegend gewohnt haben. Aber es war klar, Alkohol, die Situation, das funktioniert nicht. Und so ging es halt durch. Also wie gesagt, von so Festen bis hin zur Schule, Schulhof, wo bestimmte Räume gemieden worden sind oder Straßenseiten gewechselt, Kneipen, die man nicht besucht hat, Städte, Dörfer, die man nicht besucht hat, weil man wusste, man ist da nicht willkommen. Und wenn man da ist, dann kann es halt schnell zu einem Konflikt kommen. Und das hatte ich dann irgendwie schon auch, also auch diese Einschränkung, die ist ja beängstigend am Ende. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo ich mich fragte, ja, warum, was ist da eigentlich los mit den Leuten?
Kann ich gut nachvollziehen, gab es bei mir auch. Nur irgendwie waren wir schon wieder in so einer jugendlichen, ja, Naivität manchmal, dass wir doch überall hingegangen sind. Aber es gab dann halt auch überall Probleme, jedes Mal irgendeinen Nazi an der Backe zu haben, damals noch so. Das war schon nicht nur nervig so, aber ich, also zum Beispiel, ich kannte das ja überhaupt gar nicht anders. Für mich war das irgendwie normaler Alltag und man konnte dem auch nicht so richtig ausweichen, weil wir waren immer so diese eine Stadt, die, der rote Kern, und drumherum waren die ganzen kleinen Nazi-Dörfchen. Deswegen war immer jedes Osterfeuer, jeder Männertag war immer ein Erlebnis. Und das hat mir letztens auch so ein Freund geschildert, den ich wieder getroffen habe für so eine Reportage, der da meinte, du bist damals auch nirgendwo alleine hingefahren. Und ich habe das komplett verdrängt. Ich weiß das gar nicht mehr, weil das halt einfach so ein krasses Sicherheitsbedürfnis war, dass es halt anders gar nicht ging, weil ich nie wusste, wann du zu einem blöden Zeitpunkt in eine Gruppe oder irgendjemand reinfährst, auch wenn ich wusste, wo die sitzen, welche Orte man meidet und so. Du weißt ja nie, wann du in jemand reinbounst. Also ging das gar nicht, dass man irgendwie damals alleine unterwegs war. Ja, Felix, kommen wir mal von der ostdeutschen Perspektive zur bayerischen Perspektive der Nachwendekinder sozusagen. Wie bist du denn sozusagen groß geworden? Ja, wie war das zum Beispiel in deinem Familienkontext?
Ja, bei mir spielt sich das, man kann es in 2 bis 3 Abschnitte unterteilen, würde ich jetzt mal sagen. Die Kindheit, bis ich so 10 oder sowas war, jetzt ganz grob, war komplett in München, in der Stadt, mitten in der Stadt. Also das heißt, ja, da war dann wirklich rechte Szene überhaupt nicht sichtbar. Gab's, also ich als Kind, klar, andere Wahrnehmung, aber ich habe auch ältere Geschwister und so, und es gab da jetzt wirklich, ich habe noch nie gehört, dass es jemanden da gibt, der irgendwie sich als rechts oder rassistisch oder sowas bezeichnet. Und also damals als Kind, ja, natürlich findet man Rassisten überall, aber war jetzt nicht so, dass das irgendwie als Subkultur oder sowas daherkam. 1992, weiß ich tatsächlich noch, war ich auf meiner ersten Demonstration. Da erreichten mich dann quasi die Baseballschlägerjahre ein bisschen. Da haben mich meine Eltern mitgenommen. Ich wusste nur bedingt, um was es geht. Und das waren natürlich die großen Lichterketten nach den Brandanschlägen, die dort stattgefunden haben. Und dann sind wir im Alter von 10, 11 Jahren, bin ich dann ins Umland gezogen, um es mal zu vereinfachen. Da zunächst sind wir erst in so ein, kann man auch sagen, ja, rotes Nest. Ein bisschen lässt sich das da schon übertragen. Gezogen, und dort gab es dann auch einen Brandanschlag von Neonazis. Die wollten zuerst eben das linke Jugendzentrum anzünden. Da war dann aber noch jemand drin, der da eben das gemeldet hätte oder so. Und dann haben sie sich eben das überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnte Gemeindehaus damals ausgesucht. Und da waren sogar Mitschüler von mir, einer, mit dem ich gut befreundet war, lebten in diesem Haus. Es ist Gott sei Dank niemand verstorben. Ich glaube, sogar Verletzungen gab es dann keine. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell auf das Feuer aufmerksam geworden und konnten sich dann retten. Das Feuer war aber schon größer, ne? Ja, ich erzähle diese 2 Sachen jetzt ausführlicher, weil ich da automatisch hängen bleibe, wenn ich über meine Biografie nachdenke, wie konnte das alles passieren. Dann gab es dann noch einen Umzug, und da waren dann Neonazis für mich wirklich sichtbar. Ich habe dann in einer schwierigen Phase auch das Gymnasium abgebrochen und jetzt für eine bessere Idee auf der, ja, heute Mittelschule, damals Hauptschule, weiterzumachen. Und da in Erding dann eben gab es dann dort schon durchaus Neonazis. Die fand ich aber zunächst komplett scheiße, kann man so sagen, aber ohne genauer zu wissen, wie deren Argumentation zum Beispiel aufgebaut ist. In dem Umfeld tatsächlich ist es passiert, wo es dann auch ein größeres Angebot gab, immer noch nicht vergleichbar mit weiten Teilen Ostdeutschlands, die ich jetzt so beurteilen kann aufgrund persönlicher Erfahrungen. Aber es gab wirklich alles von reichen Verlegern, die eben einen Buchverlag hatten, also neonazistisch, DVU damals noch und so, bis zu einem, ja, NPD-Kreisverband, der extrem gut organisiert war. Und also es war so eine kleine Abteilung mal der Kaderschmiede. Sind so Leute wie Udo Vogt auch in dem Kreisverband schon gewesen, Holger Apfel, Jens Püse, glaube ich, sogar auch. Die waren alle mal zwischendurch mal in diesem Kreisverband aktiv. Und da gab es dann die politischen Antworten. Dummerweise, also um es mal kurz so anzuschneiden. Und da ging einiges, griff dann ineinander, was in der Zeit beschäftigte. Ich war mit 12 ungefähr schon dann Polizei bekannt. Also ich habe da mit 11 ungefähr wirklich einen Bruch in meiner Biografie und habe dann irgendwie auch alles abgerissen, was es so gab an normalem Leben. Und als ich mich dann in dieser Situation so außerhalb der Gesellschaft fühlte, wo ich mich selbst hingebracht habe, das war, ist ganz wichtig, das daran natürlich zu erinnern, da war auf einmal für mich, ja, dieser Gedanke Volksgemeinschaft, Holocaust war ja alles ganz anders, und wir sind ja keine Rassisten, das habe ich als Neonazi gesagt, das heute gilt das als rechtspopulistische Parole. Wir wollen ja nur jeder in seinem in dem natürlich bestimmten Platz quasi eines Menschen, was man heute als Ethnopluralismus eben verkauft. Und die Radikalisierung da zu Beginn wurde das noch beflügelt von Kreisen der Republikaner. Teilweise sind die Leute sogar heute im Bayerischen Landtag, die da die Fäden gezogen haben, und zwar ja natürlich für die AfD. Und also ein riesiges Angebot an Informationen von denen, die eben einfach nur sagen, ja, Hitler war vielleicht nicht gut, aber trotzdem, irgendwann muss Schluss sein, bis hin eben zur NPD, wo die Kreisvorsitzende damals schon ihren 100. Geburtstag kurz vor sich hatte, als ich sie kennenlernte, und so eine Büste von Adolf Hitler bei sich stehen, den bezeichnete sie dann als ehrenwertesten Menschen, den sie je getroffen hat. Ich war mit mega vielen Irritationen natürlich beladen, aber hätte an der Stelle definitiv schon verstehen müssen, dass das zu weit geht.
Für mich ist es nochmal die Frage, du hast ja gesagt, es gab so einen Knackpunkt in deinem Leben mit so 11. Wo kam der denn her? Also das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das so dieser Punkt, wo du eigentlich so erreichbar wurdest für so eine für Radikalisierungstendenzen.
Ja, wo kam der her? Also das war durchaus auch, hängt mit den Umzügen zusammen. Also es waren auch normale Probleme, die den Jugendlichen mal belasten. Also ich möchte da nicht irgendwie auf die Schiene argumentieren. Ich konnte ja nicht anders. Das heißt, Unsicherheiten, die Pubertät trat ein, Unsicherheiten hier und da, irgendwie die Clique dann komisch, innerhalb der Familie vielleicht auch irgendwie ein bisschen Streit, also so relativ normale Sachen. Und dann falscher Umgang, aber zunächst Richtung Kriminalität. Einfach bei einem Umzug mal in der Clique angeschlossen, wo es den ganzen Tag um Diebstahl ging. Und dabei eben, müsst ihr jetzt meine Eltern fragen, aber die wissen es auch sehr genau. Als ich das erste Mal mit der Polizei nach Hause kam, war eben wegen irgendwelchen Autoaufbrüchen, bei denen ich dabei war, so mit 11, 12 Jahren. Also das ging alles wirklich schlagartig zum absoluten Problemfall. Aber zunächst halt ohne rechtsextremen Hintergrund. Also Jugendkriminalität und so diese Schiene. Und als dann eben durch Neonazis argumentiert wurde, ja, die deutsche Jugend hat hier keine Perspektive, die deutsche Jugend wird gezielt, also so Richtung Bevölkerungsaustausch und so, wurde ja damals auch schon von Neonazis argumentiert, das ist ja alles nicht so neu, wie man vielleicht meinen möchte. Da sagte ich, jawohl, ich bin auch so einer, mir wird hier jede Perspektive genommen, die Ausländer kriegen alles und so weiter, und habe das sehr, sehr schlagartig übernommen und also zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch einen relativ bio-deutschen Freundeskreis einfach gehabt. Das hat sich durch die Umzüge einfach in dem Moment zufällig so ergeben. Und dadurch hatte ich nicht mal in meinem direkten Umfeld zu dieser Zeit, wo es wirklich relevant gewesen wäre, irgendwie so ein Praxisbeispiel, das mir dann irgendwie nochmal einredet, nee, das stimmt so nicht. Also bislang hatte ich nicht diese Erfahrungen mit Multikulti, die Deutschen werden an die Wand gestellt und so, sondern habe das einfach wirklich als gelebte Realität angenommen.
Das finde ich sehr interessant und das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zu so Ost- und Westperspektiven, weil ne, du hast ja gesagt, du hattest ja auch in deiner Jugend sozusagen Menschen mit Migrationsgeschichte oder als du noch ein Kind warst, als Freunde. Und in Ostdeutschland ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es uns da nicht so viele gab von diesen Ausdrücken of Colors. Aber ich habe das ja auch selbst gesehen, wie meine eigenen Freunde sich so wegentwickelt haben oder auch an meiner Schule. Also es gab da so 2, 3 Leute, die sind schon als Nazis auf unsere Schule gekommen, weil deren Schule zugemacht wurde. Und dann sind sie zu uns gekommen und wir haben uns 3, 4 Jahre halt gehasst und die ganze Zeit vollgepöbelt, pipapo. Aber die konnten bei uns nichts machen, weil das waren halt 2 von, was weiß ich, 800 Schülern. Da waren die Verhältnisse zum Glück klar. Fabian, ich habe das Gefühl gehabt, gerade damals, wir als Nachwendekinder waren so ein bisschen auch so eine Lost Generation, also gerade aus so einer ostdeutschen Perspektive. Unsere Eltern haben versucht, irgendwie auf die Beine zu kommen. Da war jetzt vielleicht auch nicht so viel Raum für die Kinder. Wir hatten sehr viele Freiheiten draußen und wir wollten unsere Eltern auch nicht unbedingt mehr mit mehr belasten, als es sein muss, weil ich glaube, man spürt das als Kind unterbewusst, dass die Eltern gerade auch zu tun haben. Und passt das zu den Erfahrungen, die du so gemacht hast, mit verschiedenen Exit-Leuten sozusagen, die raus wollten, dass dieses Einsamsein, dieses Alleine-Sein, dieses gerade bei Männern auch so ein Zugehörigkeitsgefühl suchen wollen, irgendwo gesehen sein wollen, ist das so ein Muster oder so ein Bild, das da reinpasst, warum Menschen, gerade junge Menschen, anfälliger werden für
Radikalisierung, also gerade bei Felix, du hast ja auch gesagt, sozusagen diese ganzen Umzüge haben sich immer wieder entwurzelt und dadurch bist du dann vielleicht so ein bisschen reingekommen. Passt das in so ein Bild, Fabian?
Also ich glaube, das ist noch ein bisschen größer, das Bild, aber ein paar Faktoren sind halt da schon relevant. Also einerseits so die Frage von Unsicherheit, also Felix hat es auch angesprochen, so eine Unsicherheit, die nachfolgende Generation, die lebt ja in so einer permanenten Unsicherheit und ein Stück weit Angst vor dem, was kommt, Frage nach Perspektive. Ich will es jetzt nicht entschuldigen, aber aus dieser Mentalität heraus, dann, wie du schon erwähnt hast, die Eltern, die halt starke bildungsbiografische Entwertung erfahren haben, wo ja auch letztendlich auch die Perspektive der Eltern nicht klar ist. Darüber ist ein gesamtes gesellschaftliches System, was irgendwie von heute auf morgen, jetzt nicht ganz so schnell, aber doch relativ abrupt weggehoben würde. Die Menschen waren ja auch irgendwie so weltanschaulich, politisch ein Stück weit enthaust. Da war ja irgendwie die von heute auf morgen hatten die ja irgendwie mussten sich mit einem neuen politischen System arrangieren. Und ich glaube, diese Form von Unsicherheit und dann dieses, ja, und gleichzeitig halt auch diese Möglichkeiten haben einige und auch so in der Erfahrung, die wir jetzt auch mit anderen hatten, die halt diese Nachwendegeneration genau beschreiben, hat einige in Ostdeutschland umgetrieben. Und dann einfach die Orientierung auf eine kleine Gruppe, die halt Sicherheit verspricht. Dann kommen halt diese Bilder von Männlichkeit wegen meiner wieder. Aber einfach Identität, Zugehörigkeit, Abgrenzung von anderen und auch eine gewisse Aufwertung in all den, sagen wir mal, gefühlten oder realen Abwertungen, die man irgendwo erfahren hat, hat sicherlich eine Rolle gespielt. Dann stellt sich die Frage, warum da nicht der gesamte Osten kollektiv quasi zum Neonazi mutiert ist. Also müssen ja auch quasi in der Kindheit oder auch schon so tradierte Vorurteilsmuster oder bestimmte Bilder, Erzählungen aus dem familiären Kontext oder bei der Person irgendwie, sagen wir mal, anschlussfähig gewesen sein. Ansonsten hätten sie sich auch diesen unzähligen kleineren Gruppen von alternativen Jugendlichen oder auch unpolitisch, war ja nicht nur rechts und links damals, da gab es ja auch einen großen Teil von Menschen, die einfach sich nicht dazu geordnet haben. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus den gesellschaftlichen Faktoren mit der Wende, aber auch gleichzeitig so individuelle Faktoren und ja, das soziale Umfeld, wenn man es mal weiterfasst, jetzt nicht die Familie nur, sondern das soziale Umfeld, was da irgendwie auch ja rechtsextreme Erzählungen beziehungsweise Vorurteile in der Person anschlussfähig gemacht haben, sodass man da hinkommt und sagt, okay, ja, das verstehe ich und das kann ich nachvollziehen. Und dann kommt eine Ideologie drauf, die sagt, und wir sehen deine Probleme und wir lösen sie. Mit dir, für dich, wie auch immer, aber wir haben die Lösung. Das ist ja auch so ein bisschen, was Felix gerade nochmal sagte. So, da kamen dann die Bilder und so, ja, okay, das verstehe ich, das ist klar.
Genau, das ist nämlich auch immer so ein Punkt, den ich mich halt frage. Ne? In Ostdeutschland gab es ja diese starke Verunsicherung nach der Wende. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie angucke, dass wir so ein Revival bekommen von jungen Menschen, die halt wieder verunsichert sind, wieder nicht wissen, wohin mit ihrer Zukunft. Ja, mich hat nicht gewundert, dass letztes Jahr beim CSD in Bautzen und Leipzig dann diese Baby-Nazis aufgetaucht sind auf einmal. Weil natürlich gibt es da Kontinuitäten in den Familien. Das ist ja auch in Deutschland immer eine Kontinuität. Man denkt ja immer, das sind neue Bewegungen. Nein, das sind immer die gleichen Bewegungen. Nur Nazis haben so diese, können sich gut anpassen, wenn der Zeitgeist gerade nicht so gut passt. Und gehen dann so ein bisschen in den Winterschlaf, sodass es die Dominanzbevölkerung nicht mitbekommt. Wir bekommen das auf eine Art und Weise. Wenn du nicht weiß bist, dann bekommst du das auf jeden Fall auf einer anderen Ebene mit. Und ich frage mich halt immer, für Westdeutschland geht es ja im Großen und Ganzen nicht. Also vielleicht ist dieses System so ein bisschen stabiler gewesen, weswegen weniger Leute sozusagen catchy sind. Aber ich sehe ja gerade in, wo ist denn die AfD gerade stark? In Pirmasens, in Gelsenkirchen, im Wuppertal, dort, wo auch diese das sind ja auch Transformationserfahrungen, wie wir sie im Osten erlebt haben. Und die verunsichern die Menschen, weil sie nicht wissen, wohin. Und dort sind sie anschlussfähig. In Bayern ist das ja jetzt nicht unbedingt so der Fall, würde ich mal sagen. Und trotzdem, Felix, bist du dann in die rechte Szene mit reingerutscht? Und du sagst, sie haben dich auf so einer emotionalen Ebene erwischt. So, ne? Du hast dich irgendwie vielleicht entwertet gefühlt, Stress mit der Polizei gehabt und irgendwie, weiß nicht, wie dein Elternhaus reagiert hast, wahrscheinlich mit ja Repression und Druck. Und da war dann aber so eine Gruppe da, die hat dich einfach so akzeptiert und dich noch bestärkt, dass du eigentlich was Gutes bist und dich so gesehen. Und das hat dich dann so reingezogen und diese Ideologie, die konntest du aber an dem Anfang noch gar nicht fassen? Oder war die am Anfang vielleicht auch noch gar nicht da?
das ist die Frage, was da jetzt zuerst da war, welche Irritation oder wo ich mich zunächst da geöffnet habe, das kann ich wirklich heute nicht mehr sagen, weil es einfach als Jugendlicher lebst du irgendwie rein, lernst Leute kennen und was dabei noch relevant ist, ist dann doch diese Vielfältigkeit an Inhalten. Also ich fand die Republikaner richtig bescheuert, so, weil da dachte ich mir damals, das ist sehr vereinfacht, wirklich sehr vereinfacht, aber ich dachte mir damals, okay, da kannst du auch in die CSU gehen, ja. Also vom Gefühl her, als 13-Jähriger, der gerade die Schule irgendwie Richtung Abbruch, ne? Und wollte dann schon eher was Revolutionäreres. Also ich hatte mich auch noch ein Jahr vorher oder so zu Punks dann hingezogen gefühlt. Die haben dann aber, die ich dann da kannte, die haben ja gar nicht politisch irgendwie was gesagt, was für mich jetzt Sinn machte. Und dann diese, wo es dann weiter aufgeht, also wo dann wirklich diese große Verschwörung dann ausgepackt wird auch. Und auch aufs Hitler-System, man muss vielleicht bei mir noch wissen, dass ja, mein Großvater mütterlicherseits ein nicht weißer amerikanischer Soldat war. Das heißt, meine Mutter hat da Erfahrungen gemacht, aufgrund ihres zweiten Vornamens zum Beispiel und so weiter. Das war ja auch eben eine Zeit. Und mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom, ist also geistig behindert. Ich wusste sehr früh, dass unter Hitler er definitiv, ja, im besten Fall hätte man Versuche mit ihm gemacht, um es mal so zu sagen. Das heißt also, in dem Alter, mein Bruder ist auch nur ein Jahr jünger als ich, deswegen sehr, sehr eng miteinander aufgewachsen, war mir das dann noch viel zu wenig von den Republikanern mit irgendwie Schuldkult beenden oder so. Es reicht dann langsam so. Andere Länder haben auch Blödsinn gemacht. Und da dann auch die Holocaust-Leugnung erstmal zu erfahren, so, das war doch alles ganz anders. Wird dir heute nur Blödsinn erzählt. Das hat mich dann schon inhaltlich gereizt. Als ich das erste Mal dann hörte, so, ich wollte keinen Krieg und so, hatte auch keinen Bock auf Bundeswehr. Später mal, als es noch die Wehrpflicht gab, das war schon in meinem Kopf, um Gottes Willen, hoffentlich sind die mich da nicht ein, weil meine Brüder wussten nicht. War dabei jetzt doch die Sorge. Und die haben mir dann erstmal erzählt, nee, wir wollen doch gar keinen Krieg. Also der Nationalsozialist, der hat erstmal als es dann wirklich zur Szene ging, zur rechten Szene, der hat ein Interesse daran, dass immer Frieden herrscht, weil der will ja alle Völker friedlich miteinander und so weiter. Und dann diese ganz, ganz billige Einstiegserzählung, die hat mich inhaltlich tatsächlich gepackt. Und da habe ich mich dann belesen ohne Ende, bis ich es in meinem Kopf dann drin hatte, gerade die Verschwörungstheorien. Also mir hat definitiv gefallen, das System abreißen. So diese absolute Staatsfeindlichkeit hat mir zugesagt. Ich fühlte eh irgendwie Hass gegen die Gesellschaft dann. Also ich habe schon dann gemerkt, dass ich auch an einem Level bin, wo ich dann nicht mehr wirklich in der Mitte der Gesellschaft gerade stehe. Also einfach von meinem Lebensweg her. Ich war kaum noch dann zu Hause und so weiter und so fort. Und in der Schule eben auch abgehauen dann und ja, ganz, ganz, ganz blöd einfach mich selbst da außen hingestellt. Und von der Warte aus hat mir dann tatsächlich auch die Militanz gegenüber dem Staat zugesagt. Und das ist was mich heute auch tatsächlich noch erschreckt, dass ich dann offensichtlich dachte, okay, also irgendwo muss es in meinem Kopf diese Brücke gegeben haben, den Staat wollen die am meisten bekämpfen und dann schaffen wir halt die Demokratie hier ab, funktioniert nicht. Und direkt auch den völkischen Rassismus, den habe ich einfach nachgeplappert, teilweise irgendwelche Konflikte unter Jugendlichen, die man dann vielleicht drauf geschoben hat, wo man dann meinte, ja, das stimmt ja auch, ich sehe es ja im Alltag, aber im Großen und Ganzen habe ich das alles nachgeplappert erstmal.
Das ist auch etwas, was ich mich halt frage, diese Dissonanz, die in den rechten Köpfen immer so auftaucht. Also ne, du hast ja gerade erzählt, dass du einen Bruder hast mit Down-Syndrom. Ich habe das dann irgendwie auch erlebt und du kennst das vielleicht damals auch. Es war ja auch eine Schutzstrategie zum Beispiel, dass ich mich mit Rechten verbünden musste damals, weil ich war ja der gute Ausländer. Ich bin ja hier geboren und ich bin ja der, der hier Gymnasium macht und sowas alles und pipapo. Also es gab auch so gewisse Gruppen, die, sagen wir mal so, für einen Schutz gesorgt haben, einen vermeintlichen Schutz, ne, immer zu einer gewissen Situation und so. Aber wie geht das zusammen? Also war das bei dir dann so ein, ich höre bei dir ganz viel raus, so dieses Aufbegehren wollen gegen den Staat, was wir, glaube ich, aber auch so in verschiedenen, ja, jugendlichen oder pubertären Jungsgruppen gerade sehen. Also ich glaube auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn wir uns Silvester angucken, und ich war letztens auf dem Fachtag, wo die auch erzählt haben, naja, dir wirst dein ganzes Leben lang entwertet von dieser Gesellschaft. Und das erste Mal, wo du dich vom Staat gesehen fühlst, das ist, wenn dir an Silvester die Bullen hinterherrennen, weil du die mit dem Büller beworfen hast. Oder in Stuttgart hatten wir sowas ja auch. Ist das dann ein ähnliches Phänomen? Weil ich frage mich gerade so dieser, nee, weil das ist so dieses, einmal dieser Staat, so gegen die da oben kämpfen. Mein Leben ist gerade irgendwie, ich bin unzufrieden und kaputt und die, eigentlich ist es deren Schuld. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, dieser Hass, der ja da ist, ne, also du hast hier ein Familienmitglied sozusagen, das darunter leiden würde, was passiert. Kannst du das dann, hast du das dann einfach ausgeschaltet in dem Moment oder hat das dann nicht existiert? Ist es so ein bisschen dieses Rosinenpicken, dass man sich dann raussucht? Weil ich habe früher Nazis halt tatsächlich auch nicht als dumm empfunden, sondern die, wo ich beobachten konnte, wie sie abdriften, die haben sich geschichtlich und alles Mögliche belesen noch und nöcher, halt nur mit ja Information, Desinformation halt die ganze Zeit. Und wie kriegt man das aber so dann emotional zusammen in so einem Kontext? Oder war dir dann Familie auch egal, weil du noch in so einer Rebellenphase warst sozusagen und das hast du einfach nicht mitbedacht?
Ja, ganz, ganz spannende Frage, also Fragestellung vor allem, weil es auch auf verschiedenen Ebenen war. Ganz am Anfang wollte ich eben auch nichts davon wahrhaben, habe mir dann eben durchaus manchmal so ein, für mich selbst so ein, ja, gut, das Hitler-System war blöd, machen wir heute nicht mehr, für mich selber dann in, oft die Frage mit meinem kleinen Bruder zum Beispiel, um den Gewissenskonflikt da zu schließen. Dann über die Jahre, ja, ist da Abstumpfungen gewesen und Ausblenden vor allem, also komplettes Ausblenden. Ich wollte, das ist auch eine Sache, die mich heute noch ja einigermaßen hellhörig werden lässt, dass ich halt wirklich anscheinend überhaupt nicht hinhören wollte, jahrelang, also die ganzen ersten Jahre in der Szene, wo es dann alles für mich nur positiv war, wenn es um dieses Thema auch ging. Das ist mir erst wirklich, ich war ungefähr 10 Jahre jetzt mal so grob in der rechten Szene, jetzt mit allen, mit jedem Einstiegstag und Ausstiegstag. Wenn ich da heute zurückdenke, habe ich in den letzten 3 Jahren meiner Zugehörigkeit erst richtig behindertenfeindliche Äußerungen, wirklich wie sie quasi in Bube stehen, dann richtig wahrgenommen. Und ich glaube, dass man da wirklich extrem viel ausblenden kann, die ganze Zeit. Und meinen Eltern gegenüber, das war halt am Anfang auch sehr, sehr reizend. Also ich hielt meine Eltern für politisch sehr schlau. Das heißt, für mich war das schon sehr ein großer Reiz, sie zu irritieren dann politisch. Ja, also es war nicht das Hauptargument, da dann reinzugehen, aber als ich mir dann eben die Ideologie aneignete, merkte ich halt, dass meine Eltern auch nicht wirklich darauf vorbereitet waren, dass jemand so argumentiert. Und weil sie einfach fassungslos davon natürlich waren, das war auch dann ein weiterer Reiz für mich. Wenn dann gleichzeitig natürlich eben Repressionen kamen von den Eltern, die ich absolut verstehen kann heute, weil geht's halt einfach nicht so, wie ich das durchgezogen habe, kommen ja dann die Neonazis und bemitleideten mich. Und für mein böses Elternhaus, dass ich trotzdem standhaft bleibe. Und jetzt, wenn ich jetzt da selber das heute sehe, mit einigem Abstand, Schulabbrecher, zu Hause nur Ärger, hat sich eh schon Richtung Verschwörungstheorien, Holocaust und so weiter reingelesen. Und dann auch noch diese quasi Märtyrerrolle. So, der steht trotzdem zu seinen Idealen. Der zieht das jetzt durch. Selbst Jugendliche, die gegen Nazis waren und sind auch, also, die nicht mal jugendlich sind natürlich, aber ich heute teilweise auch Kontakt noch zu einzelnen Leuten. Einer ehemaligen Freundin von mir hat das aber durchaus mal gesagt, weil die hat dann auch mal zu mir dann auch mal gesagt, ich finde das schon krass, dass du das jetzt so richtig durchziehst. So. Ja, und die fand Nazi-Ideologie scheiße, aber die fand das total überraschend und irgendwie bewundernswert, dass jemand so viel in Kauf nimmt, also auch an Ablehnungen und Feindschaften und so weiter, für seine Überzeugung. Und diese ganzen Lorbeeren, die hatten sich dann richtig gut erstmal angefühlt. Dann ging es auch ratzfatz. In München wurde die Kameradschaft Süd hochgenommen und dadurch gab es in München eine Zeit lang, also mit Bomben und so weiter, keine Anführer waren mehr frei, so ungefähr. Und das heißt, da gab es dann auch Lücken zu schließen innerhalb der Kameradschaftsszene. Die Kontakte waren eh schon da und dementsprechend war das so unfassbar reizend und es ist so unfassbar viel passiert, wodurch man alles Mögliche ausblenden konnte.
Okay, das finde ich interessant, weil das ist wirklich das, was mich auch immer bei Adis Weidel so irritiert, so diese kognitive Dissonanz. Also ich meine, irgendwie geht sie ja bei Parteitagen auch raus, wenn es zu queeren Themen kommt, so. Aber trotzdem, also ich kann nicht glauben, dass man irgendwie glaubt, in so einer rechten Vereinigung zu sein und dann am Ende, dass man da heil rauskommt oder dass man so eine Weile länger übersteht. Und wenn du aber erzählst, dass du einfach gar nicht drauf hörst, dass du das ignorierst und die Leute, also ne, so rechtsorientierte Menschen sind ja auch nicht dämlich. Die reden, haben ja zu jeder Person, mit der sie gerade reden, ein anderes Gesicht, wie radikal sie da gerade sind und zu welcher Gruppe gegenüber. Ich glaube, das ist vielleicht auch was Neues heute. Fabian, was glaubst du denn, hätte man damals, also das frage ich mich immer an dem Punkt, wo Felix sozusagen diesen Konflikt mit der Familie hatte, irgendwie so in Struggle gekommen ist mit dem Staat, so. Ist aus deiner Erfahrung, gibt's da irgendwie Momente, wo man hätte was gegen tun können als Gesellschaft, als Familie, aber auch als Freundeskreis?
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen ambivalent, wie auch das davor schon beschriebene. Also auf der einen Seite sieht man irgendwelche, also die Person selber sieht da irgendwelche Widersprüche, blendet die aus. Und so ist es auch ein Stück weit quasi, wenn man darüber nachdenkt, wie man Ansätze oder ansetzen kann, um so einer Person quasi Signale zu geben, sich zu distanzieren oder die Tür offen zu halten. Das sind Sachen, die sind alle grundsätzlich notwendig. Also wenn da eine Familie ist, Eltern sind, die sagen, okay, wir kommen da nicht auf einen Punkt miteinander, aber gleichzeitig bist du unser Kind und wir lassen dir die Tür offen oder wie auch immer. Das sind schon wichtige Signale. Und das auch auszuhalten für die Eltern ist unglaublich schwierig. Gesellschaftlich wird es dann halt schon ein bisschen härter. Also klar kann man irgendwie diese Erzählung auch transportieren, okay, es gibt eine Möglichkeit auszusteigen. Deswegen sind auch so Aussteigerprojekte jetzt nicht nur in der konkreten Hilfe so wichtig, sondern auch in einer Art von Symbolhaftigkeit. So wie Exit, die jetzt dann halt ein Angebot machen, dass halt Personen da eine andere Erzählung bekommen, als die, die sie eigentlich quasi leben. Aber man wird jetzt nicht jemanden mit einer Art von Überzeugung aus so einem System rausbekommen. Weil Felix hat es ja auch beschrieben, er hat sich ja auch entsprechend präpariert, er war davon überzeugt, er war auch mit einem gewissen, wahrscheinlich auch Größenwahn gegenüber allen anderen ausgestattet, indem er dachte, fand, dass er eh alles besser weiß und dass der Rest ja eh noch nicht diese Stufe von Wissen und jetzt mal ein bisschen überhöht Erleuchtung erreicht hat. Und damit sind die ja nicht mehr sanktionsfähig aus seiner Perspektive. Und deswegen muss er auch auf die Argumente nicht hören. Am Ende auch so eine Art von Schutzmechanismus, Schutzreflex zu sagen, okay, ich igel mich hier ein, alle Einwände von außen, alle, sagen wir mal, auch selbst die Zweifel, die adressiert werden, die bügele ich weg, weil ich dann irgendwie alle anderen erstmal entwerte, die haben ja eh nicht so viel Ahnung. Selbst wenn man diese, sagen wir mal, diese Ambiguität quasi selber sieht, in der eigenen Familie, in der eigenen Geschichte, auch wenn man Zweifel hat an bestimmten ideologischen Punkten, dann wird man die, um sich selber sicher zu sein, erstmal in irgendeiner Art und Weise immer wegdrängen und sich immer mehr einhegen in seiner eigenen Ideologie. Was aber nicht heißt, dass nicht trotzdem in irgendeiner Art und Weise kommunikative Fetzen ankommen. Deswegen ist natürlich auch eine Auseinandersetzung wichtig. Deswegen sind auch, sagen wir mal, so eine Erzählungen, Bilder, Projektionen und auch Signale wichtig, um auch einerseits Widerstand, Protest zu signalisieren, aber auch die Möglichkeit von Veränderung zu signalisieren. Und das halt quasi im Einstieg, im Prozess des quasi da drinne Seins und umso wichtiger, wenn dann erste Zweifel signalisiert werden. Und da sind dann halt Eltern, Schule bedingt, aber das soziale Umfeld, Freunde enorm wichtig. Also wie du beschrieben hast, das sind ja irgendwelche persönlichen Beziehungen, die du in deiner Jugend hattest in Brandenburg. Und das können dann wiederum wichtige Anknüpfungspunkte sein, sofern da eine Art von Motivation und Nachdenken bei der Person anfängt. Aber es wird jetzt nicht diese eine Lösung geben, dass man quasi so einen Reset-Knopf drückt und die Person oder man legt ja ein Buch hin und die betreffende Person muss es nur lesen, um dann zu verstehen, ach ja, klar, war ja kompletter Mist jetzt hier. Das wird nicht funktionieren. Das ist halt wirklich ein sehr langer und ein Prozess, der auch aus der Person herauskommen muss. Und ich meine, wir kennen es auch bei uns selber. Natürlich, jeder kennt es, dass man halt in irgendeiner Art und Weise mit einem Widerspruch zu einem, sagen wir mal, Selbstbild lebt. Man weiß, man macht was, was vielleicht nicht ganz richtig ist oder vielleicht nicht immer irgendwelchen Werten und Normen entsprechend, aber man macht es dann anders, weil der andere Weg einfacher ist oder weil der andere Weg gerade passt oder weil der andere Weg gerade emotional greifbarer ist. Wenngleich man weiß, dass dann ein Problem besteht, wenn man diesen Weg geht. Und in dieser Ambiguität und in diesem Konflikt lebt ja jeder von uns und so auch ein heranwachsender Jugendlicher, der sich dann in irgendeiner Art und Weise zum Rechtsextremen entwickelt. Das ist nicht mal schizophren, das ist einfach, glaube ich, eine Art von Konfliktkompensation, die jeder in irgendeiner Art und Weise hat bei uns. Das ist menschlich.
Das finde ich interessant, gerade weil du das auch meinst mit diesem, nee, das ist ein langer Prozess. Ich sage immer, ich diskutiere mit Menschen, die nicht meiner Meinung sind, nicht um sie zu überzeugen, sondern ich pflanze Samen. Und dann gucke ich, ob dieser Samen irgendwann aufgeht oder nicht. Und dann hat die Person aber sozusagen dieses Ernstnehmen erstmal der anderen Position. Gelingt mir auch nicht immer. Es ist super anstrengend und sowas alles. Aber ich hatte früher, das ist später mein bester Kumpel geworden tatsächlich, von der 7. bis zur 10. Wir haben uns gehasst. Wir haben uns wirklich gehasst. immer auf dem Schulhof. Aber unsere blöden Klassen mussten immer alles zusammen machen. Ob es Klassenfahrt war, ob es Sport war oder irgendwie. Und dann musste ich irgendwann mit ihm in ein Zimmer, weil bei uns war das ja auch nicht so alles so isoliert, wie es heute ist, sondern in Brandenburg musste man halt miteinander umgehen, weil du bist nicht weggekommen. Wir mussten in einen Jugendclub und da gab es die Regel, entweder ihr benehmt euch hier oder ihr fliegt alle raus. Das war egal. Und dann haben wir halt irgendwie einen Abend zusammen getrunken. Also wir haben halt gesoffen und am Ende lagen wir so nebeneinander und dann meinte er so, so scheiße bist du gar nicht. Und ich so, ja, du auch nicht. Dann sind wir eingepennt und das war's. Am nächsten Tag hat er all sein Nazi-Zeug verbrannt und ist wieder zurückgekommen. Aber das war ja nicht dieser eine Moment, sondern es waren ganz viele Gespräche, wo ich glaube, das ist halt für weiße Menschen auch nochmal schwieriger als für mich. Also für mich ist es vielleicht gefährlicher in gewissen Räumen, aber ich habe ihm mit jeder Faser meines Seins gezeigt, dass das, was ihm die ganze Zeit erzählt wird, nicht stimmt. Und in Ostdeutschland hast du halt weniger Gegenbeispiele. Deswegen clash ich so eine Realität, die ihn aufgebaut wird. Ne? Und wie sollst du das aber als weiße Person so einfach machen? Weil diese Vorurteile kannst du ja nicht einfach entkräften. Ja,
du kannst sie zumal auch nicht emotional entkräften. Du kannst sie vielleicht sachlich entkräften. Du kannst mit Leuten reden, kannst ihnen Argumente bieten. Aber die Argumente, die perlen ja ab wie Teflon teilweise. Was du beschreibst, ist ja auch eine Art von emotionalen Zugang. Und er musste sich mit dir ins Verhältnis setzen, in der Situation, aber auch längerfristig, musste sich und die Welt abgleichen. Ja, das ist halt nochmal eine andere Dimension, aber das meinte ich, dass das Argument jetzt, das reine Argument in der Regel bei jemandem, der nicht dafür bereit ist, tatsächlich, sagen wir zumindest, relevant sein können, aber nicht effektiv, wenn man erhofft, dass sich die Person in der Diskussion verändern wird. Das wird nie der Fall sein.
Und das ist dann, also ne, in meinem Kopf ist so ein bisschen, das vielleicht für dich, Felix, vielleicht kannst du uns da nochmal so einen Insight mitgeben, die AfD, die hat keine normale Wählerschaft, sondern es ist eher ein Fankult. Du kannst denen erzählen, was du willst, du wirst es nicht entzaubern können, du wirst sie auch nicht inhaltlich stellen können und dann halbieren können, sondern die glauben erstmal, was die wollen. Das hast du ja vorhin so ein bisschen auch schon angerissen. Also mich würde interessieren, in deiner Hochphase, wir gehen jetzt gar nicht darauf ein, was du sozusagen in deinem rechten Aktivismus damals als Musiker, also Musik war bei dir auch eine ganz große Thematik, ne? Was glaubst du, dich hätte irgendwas davon zu dem Zeitpunkt erreicht? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss das ja immer so ein eigener intrinsischer Punkt sein, wo man sich so ein bisschen verändert. Glaubst du, dich hätte aber vor diesem Zeitpunkt irgendwas erreicht?
Es gibt da dann tatsächlich immer wieder einen Moment, an den ich dann zurückdenken muss. Da war ich so ungefähr 16 und da hat, also ich möchte so kurz wie möglich machen, ist aber auch schwierig. Da gab es ein deutsch-türkisches Straßenfest in Erding und da waren irgendwelche so Saufglatzen, überhaupt nicht organisiert. Also von dem Fall tauchen die dann meistens gar nicht in keinen Statistiken auf und so weiter. Die waren dann da und ich dachte, ja, der Nationalsozialismus bringt Frieden und alle Menschen, die das so sehen, die sind eigentlich friedlich, alles andere ist Lüge von den Medien. Und dann hat da, ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob es überhaupt einen Konflikt vorher gab, tatsächlich irgendeiner von diesen Leuten, die ich da auch zum ersten Mal gesehen habe, also so Bomberjackenträger aus München halt, so eine Handvoll, dann, ich glaube, eine Gaspistole mit Luftpatronen oder so. Also ich habe zum auf jeden Fall zum ersten Mal in meinem Leben eine Waffe gesehen, so die da auch mal da zieht. Und das war in Richtung von Kindern. Ja, jedenfalls, ich habe dann irgendwie, bin auch komplett mir zu Scheiter umgelegt quasi. Ich war nicht in der Position körperlich, mich eigentlich gegen den Typen irgendwie, aber hab's dann trotzdem gemacht, da spielst du oder sowas und bin dann dahin. Hab dann danach dafür auch Schläge bekommen. Und zwar richtig, also das erste Mal richtig Schläge bekommen in meinem Leben. Und dann das hat sich dann in Erding alles abgespielt, Kleinstadt. Viele Leute, mit denen ich vorher Kontakt hatte, haben sich Sorgen gemacht, das hat sich ruckzuck rumgesprochen. Und da war ich eigentlich schon so auf dem Weg, von allen Mitleid zu bekommen und gut, dass du da das endlich eingesehen hast und so. Und ja, dann gab es aber ein einziges Gespräch. Da würde ich gerne halt heute noch selber wissen, mit welcher Erwartungshaltung ich da rangegangen bin. Aber ich weiß dann noch sehr genau, ein organisierter Neonazi, mit dem ich dann Kontakt hatte, dem habe ich das dann irgendwie gespiegelt und er sagte dann zu mir, ja, das hat man leider immer wieder, weil die Medien so über uns hetzen. Da kommen dann diese Leute, diese Barbaren oder so zu uns, die dann auf Kinder losgehen und sowas, ein Nationalsozialist würde sowas ja niemals machen. So, das heißt, da ist für mich wieder, das war so ein wirklich ein Scheideweg eigentlich. Und ich habe mich dann entschieden, naja gut, nee, ich muss einfach zu den richtigen Nazis kommen. Weil die sind diese ehrenwerten Menschen so. Die machen nicht einfach rassistische Gewalt auf der Straße. Selbst mit diesem Erlebnis, wo es eigentlich wirklich, bevor alles quasi begann, wäre es da schon wunderbar rausgegangen. aber trotzdem hat mich das auch weiter radikalisiert. Und das sind so diese Punkte, wo es wirklich so viel darauf ankommt, was ist in den Menschen da gerade los. Ja, man muss jetzt nicht sich bei jedem einzelnen Neonazi, der irgendwo rumläuft und seine Parolen raushört, sich fragen, was stimmt bei dem nicht, können wir dem irgendwie helfen. Aber in dem Kopf ist einfach vorher offensichtlich schon so viel untermauert gewesen von der Ideologie und so viel Umfeld auch, so viel aufgebaut und diese ja, Lob und auch Feindbild sein und so weiter für manche schon so manifestiert gewesen, dass das für mich offensichtlich dann doch interessanter war, dieser sehr, sehr merkwürdigen Argumentation, weil rassistische Gewalt siehst du halt dann auch unter organisierten Neonazis immer wieder, klar, die schon 10 Jahre im Knast waren oder 5 Jahre reichen auch, die wissen dann irgendwann, nee, so dürfen wir nicht auftreten, und die strategischer denken, halten sich ja halt gerade mit Rassismus oder rassistischer Gewalt in der Öffentlichkeit dann zurück, wenn sie als Gruppe was erreichen wollen, aber ja, ich hoffe, das ging noch um die Frage, weil das hat jetzt ein bisschen, das habe ich ein bisschen ausgeschweift, glaube ich.
Ja, weil ich total spannend finde bei der Beschreibung ist auch, dass Rechtsextremismus ist ja ein Stück weit geprägt durch so Elitendenken, elitäres Selbstverständnis und so weiter. Und dass diese Idee von Elite zur Elite gehören genau da auch wieder greift. Also einerseits hast du diese Situation da wahrgenommen, dann kommt ein anderer und sagt, naja gut, das ist ja jetzt von außen herangebracht und so ein paar komische Leute gibt es immer, aber du, wenn du es jetzt verstehst hier, mich verstehst, dann bist du auch Teil dieser Elite, die sich absetzt von dem, also das nach unten treten wieder, selbst in der eigenen Gruppe nach unten treten, um sich auch selbst zu überhöhen und die Reflexion ja nicht zuzulassen, dass offensichtlich Gewalt, Ausgrenzung auch in der eigenen Gruppe funktioniert und natürlich dann auch gegenüber anderen funktionieren wird und Bestandteil, also ideologischer Bestandteil einfach ist und Gewalt davon ein Teil ist. Und das hat dann aber so auch funktioniert für dich, weil du nimmst es dir an in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich will ja auch dazugehören und ich bin dann auch im Ende Teil dieses elitären Kreises. Und wahrscheinlich hat es der eher unbewusst, aber irgendwie quasi intuitiv dann bei dir den richtigen Knopf gedrückt, indem er dich in diesen Kreis seiner selbst des Elitären mit hereingenommen hat. Und ich glaube, das funktioniert auch bei vielen anderen. Und das funktioniert auch bei Verschwörungsgläubigen, das funktioniert bei AfD-Anhängern. Einfach, wir sind Teil einer bestimmten Gruppe, einer Elite, die mehr versteht, mehr sieht als die anderen Verblendeten und damit auch, sagen wir, sehr basale gesellschaftliche Probleme, wie du jetzt in dem Beispiel beschrieben hast, nivelliert und sagt, naja, aber eigentlich ist das nicht unser Problem. Das ist das Problem der anderen. Wir könnten es lösen, wenn alle so wären wie wir. So, das ist diese Hybris, die da, glaube ich, auch in vielen AfD-Anhängern klebt.
Aber ist da nicht auch so ein, also wenn man jetzt von der anderen Seite betrachtet, ich überlege nämlich gerade, es ist ja irgendwie genau auch das Gegenteil zu links sein, weil links sein ist immer, eigentlich weißt du gar nichts. So, da ist immer noch mehr Wissen, wie, also ne, da ist diese moralische Überhöhung teilweise, so du musst erstmal das und das und das Buch lesen und so. Eigentlich machen wir uns immer kleiner. So, und erst wenn du genug gewusst hast, dann kannst du vielleicht irgendwann zu dieser Elite gehören, wo du aber ganz viel für arbeiten musst. Das ist ja genau das ganze Gegenteil. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so attraktiv wie Rechte, die sich das genau zunutze machen und sagen, du bist erstmal was ganz Besonderes. Aber davon mal abgesehen, Felix, wenn wir dann auf die andere Seite gucken, es gibt doch aber, wenn ich das jetzt aus anderen Interviews mit anderen so gelesen habe, trotzdem auch ganz schnell so einen Verräterkult, so ein, ne, also schon Druck, sich sehr stark anzupassen, wenn man so einmal da drin ist. Merkt man das in dem Moment oder merkt man sowas zum Beispiel eigentlich auch erst, wenn es zu spät ist und du dann schon zu weit weg bist von dem, was die wollen, oder hegen die einen so ein? Also, dass man einfach so das mitschwimmt in deren Welle. Oder muss man eigentlich sich auch selbst immer wieder sagen, okay, ich bin hier richtig, das ist genau das, was ich will. Und ich habe bei einem anderen auch gehört, der meinte, naja, kein Mensch will sich Fehler eingestehen. Und ich habe ja jetzt schon so viel Zeit und Geld und mein Engagement hier investiert, das muss richtig sein. Das kenne ich früher von der Sozialdemokratie auch, deswegen bin ich ja lange nicht weggekommen. Aber das ist ja irgendwie dann auch so ein, dieser Absprung zu schaffen, der muss ja unheimlich schwer sein, weil es ja auch so ein Eingestehen ist mit, ich habe einen falschen Lebensweg gewählt. Das funktioniert so eigentlich nicht. Und dieser Druck, der dann ausgeübt wird, immer wieder da dann auch dabei zu bleiben.
Ja, definitiv. Also ja, erstmal von Anfang an vielleicht die Frage ein bisschen aufrollen, dieses sich da eingliedern und so weiter und alles quasi mitmachen müssen. ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere, machen das mit so einer unglaublichen Freiwilligkeit. Also du musst es schon machen, alles, um dazuzugehören. Also du hast ja auch nicht irgendwelche ideologischen Abstriche machen, selbst wenn es ja selbst reinfasst in der Neonazi-Szene. Was dann für solche Leute ist natürlich die AfD besser, wo man einfach erstmal über alles reden kann. Hauptsache, es ist nicht links so ungefähr. Und darunter wird dann eben fleißig radikalisiert. Aber dadurch, dass man sich mal ganz platt gesagt auf alle Fahnen Freiheit schreibt, das hat mir damals ausgereicht. Also es war auch wenig politische Bildung tatsächlich da. Ich habe mich für Politik interessiert. Das war meine politische Bildung. Ich habe die Schule ja in der 6., 7. Klasse irgendwann komplett nicht mehr zugehört. Ne? Und dementsprechend für den Freiheitskampf, mei, so ist das halt. Das ist die Alternative. Die müssen auch anders aussehen als der Rest der Gesellschaft. So ungefähr habe ich mir das damals dann gedacht. Und ja, ohne den klaren Regeln funktioniert es nicht. Der Feind lauert ja überall. Also von dem her müssen schon mal harte Regeln irgendwie gelten. Und wenn mir jetzt irgendwas zu weit ging, also am Anfang, ich war überhaupt kein Mensch, der irgendwie auf Gewalt geil war, als ich Neonazi wurde. Aber wenn mir da was zu weit ging, das habe ich dann immer so angenommen, dass das musst du schon mitmachen, das musst du schon tragen. Als Mann musst du dich auch prügeln können und so weiter und so fort. Und das war immer so ein Anspruch an mich selbst dann quasi schon weitergegeben. Also dass ich nicht so sah, die Gruppe oder die Szene verlangt jetzt dieses und jenes, sondern du musst das schon, wenn du eine Revolution willst, musst du schon ertragen, dass es Straßenschlachten gibt auf der Straße oder sowas. Also solche Geschichten eher in die Richtung und dann noch als Freiheit. Und dann am Ende spielt das im Ausstiegsprozess schon nochmal eben eine Rolle, wie viel man eben auf sich geladen hat. Und Freundschaften und so weiter, was ja dann bei mir auch noch eine Rolle spielt oder bei vielen anderen dann auch. Teilweise sind auch, wenn jetzt jemand stirbt oder sowas, du bist total am Zweifeln und auf einmal stirbt da einer, mit dem du total viel gemacht hast bis vor 2 Monaten. Auf einmal bist du wieder ratzfatz da drin und hast ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht aufpasst. Also das sind genau die Momente, wo du wirklich Unterstützung am besten holst.
Aber lass nochmal bei dieser Täterperspektive bleiben, weil ich habe ja jetzt einfach nur sozusagen die betroffenen Perspektive. Und das habe ich mich halt auch immer gefragt, wie fängt das an, dass man, ne, wenn man erstmal ein Jugendlicher ist, der, wo man noch nicht so eine Affinität zu Gewalt hat, wie fängt das an, dass man in diese Täterschiene rutscht, diese Gewalt irgendwann als normal zu empfinden? Haben die irgendwie Strategien, um einen abzustumpfen? Ist das vielleicht von Anfang an irgendwie schon veranlagt? Also, ne, weil das ist natürlich das, was mir am meisten Angst macht, so in so eine, also bei uns war das einfach früher so ein Ding, die hatten so einen komischen Ehrenkodex. Keine Ahnung, ob das so ein Brandenburger Ding ist, ob es das woanders auch gibt, in Bayern oder irgendwas. Die mussten dich provozieren und wenn du dich provozieren lassen hast, dann hast du auf die Fresse gekriegt. Und meine Mutter hatte mir von Anfang an beigebracht, zeig keine Angst, lass dich nicht provozieren. Und irgendwann habe ich es dann weitergeführt zu, ich gehe mal in dieses Gespräch rein. Also ich habe dann immer ganz besonders so artikulieren und so Wörter benutzt, die wir früher nicht benutzt haben, damit sie dann sich so denken, Error, warum spricht der Schwarze besser Deutsch als ich? Was ist mit dem? So, ne? Und dann habe ich die einfach so lange verwirrt, bis sie keine Lust hatten mehr, sich mit mir zu prügeln. Und die mussten mich auch nicht prügeln. Ne? Aber gab es das bei euch auch? Aber diese Form von Gewalt, die man dann auch ausübt, hat das zur Selbstbestätigung beigetragen? Oder ist es auch dieses Gefühl von, nee, also wenn man unzufrieden ist mit seinem Leben, dass man hier irgendwie Kontrolle hat, weil man, ja, ne, man ist nicht das Opfer. Das war bei uns auch immer so ein Ding. Niemand wollte Opfer sein, deswegen gibt's bei mir auch so einen Unterschied zwischen Mitläufern und Nazis, weil niemand wollte Opfer sein, deswegen hat man den leichteren Weg genommen, ist in die Gruppe mit reingegangen, da war man auch bei den Coolen. Hieß nicht, dass man unbedingt immer mitgeprügelt hat oder sowas, aber man war halt dabei. Und diese Nicht-Opfer-Erzählung, war das dann bei euch, also, ne, hat das für dich auch so eine Rolle gespielt?
Also es spielt einfach in der ganzen Ideologie eine Rolle. Dadurch hat es dann definitiv auch bei mir eine Rolle gespielt. Dieses Gewalt, wie man sich damit anfreundet, wenn man jetzt, so wie ich dann in der Kindheit eben gar keine Erfahrungen mit Gewalt hatte tatsächlich, also nichts, was irgendwie nennenswert gewesen wäre, das funktionierte ganz stark eben über diese Argumentation, die Gewalt geht ja von den anderen aus. Und das kannst du als Neonazi unfassbar weit auslegen. Und das war der Punkt, wo man mich gecatcht hat. Also schon da, nicht nur von den Ausländern, was ja schlimm genug wäre, dass man sagt, okay, man muss, bevor die uns, ne, das sind ja die Argumente, die dort, müssen wir die halt angreifen. Es gibt natürlich auch Leute, ganz, darf man nicht vergessen, die komplett außen vor stehen. Gewalt, auch gegen dann den Staat oder so, oder die anderen greifen uns an, was meint ein Neonazi mit die anderen? Der meint ja auch tatsächlich, damit schon, dass in Polen polnische Menschen leben, weil es eigentlich deutscher Boden ist. Ja, also das heißt, das ist schon eine Sache, da ist Gewalt am deutschen Volk quasi angetan worden. Mit laufender Radikalisierung kriegst du irgendwann dann eben den Wahn, dass es auch quasi Gewalt gegen das Volk wäre, das Volk zu durchmischen oder sowas. Das heißt also, das wird immer, selbst bei jemandem, der da nicht wegen der Gewalt reingeht, aber du findest an jeder Ecke so quasi so herbeigefantasierte teilweise oder größtenteils herbeifantasierte so Kriegsumschreibungen. Du bist ja schon in der Schlacht, was willst du machen? Willst du untergehen, so ungefähr? Und das funktioniert wunderbar. Das funktionierte bei mir dann wunderbar. Und gleichzeitig wollte ich ja da oder irgendwie auch was zu melden haben in dieser Szene. Und die es dann Bewegung natürlich damals noch nannte. Und da habe ich selbst aber Minderwertigkeitskomplexe gehabt, weil ich Gewalt nicht so geil fand. Also ich habe das nicht nach außen gesagt, ich bin eigentlich Pazifist oder sowas. Oder so bin ich da nicht rumgelaufen, sondern ich wollte mir das gezielt abtrainieren. Ja, tatsächlich. Also ich...
Dieses Leben, das muss ich immer wieder feststellen, das stelle ich mir so anstrengend vor, weil du ja paranoid gemacht wirst, dass die Gesellschaft dir was Böses will, dass alle dir was Böses wollen. Es ist ja diese eigene Heldenerzählung, die man von außen dann so schwer brechen kann. Dann müssen jetzt langsam in die Zielgerade Entschuldigung, ich finde das einfach sehr spannend, dieses Gespräch. Fabian, wie läuft denn so ein Aussteigerprozess an?
Ja, das ist erstmal ganz individuell. Primär jetzt erstmal darum zuzuhören und zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Warum meldet sich die Person? Welche Hintergrundgeschichten, Kontextfaktoren, was läuft da eigentlich? Um erstmal so ein gewisses Bild zu bekommen, wenn man ja nicht gleich sagen kann, macht er das jetzt, weil er irgendwie ein Interesse hat, weil es in irgendeiner Art und Weise eine strategische Kontaktaufnahme ist. Was ist die Motivation? Ist die sehr intrinsisch oder ist die von außen herangetragen? Also da sind schon so viele Faktoren, die man erstmal am Anfang wirklich abklopfen muss. Und dann geht es eigentlich eher nochmal auf so eine längere Ebene von Beziehungsarbeit, dass man versucht, eine Ebene zu entwickeln mit der Person, nachzuvollziehen, wo sind die Bedarfe, wo kann man helfen, wo muss sich auch die Person selber helfen, weil auch so ein Ausstieg ist ja jetzt nicht eine Tätigkeit, die einen Ausstiegshelfer für jemanden macht, sondern das ist ja eigentlich bloß, dass man eine Rahmung setzt, dass eine Person selber aktiv wird, sich mit sich auseinanderzusetzen, mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und da ist dann die Ausstiegshilfe eher in dem Bereich aktiv, dass er halt versucht, diese Ressourcen einerseits zu heben und andererseits halt auch darauf hinzuweisen und ein Stück weit die Notwendigkeit sichtbar zu machen. Aber dann halt auch sehr, sehr praktische Sachen, wenn es dann darum geht, dann halt bei meiner Tätowierungsentfernungen, Umzüge, auch Fragen von Sicherheit, weil ihr gerade beschrieben habt, dass das ja eine sehr gewaltvolle Umgebung ist. Man wird ja quasi drauf trainiert. Also einerseits paranoid vor der Gesellschaft, die gefährlich ist und der man nicht trauen kann. Andererseits ist man präsent umgeben von Gewalt. Gewalt wird legitimiert in den Texten, in den Erzählungen, in den Gesprächen, überall. Wenn man dann da aussteigt, dann ist natürlich auch die Gefahr, die Angst auch dann da, dass sich diese Gewalt, die man ja selber gepredigt hat und die anderen immer noch predigen, sich gegen sich selber dann wiederum wendet. Also da auch die Frage von Sicherheit. Wie reagiert so eine Gruppe dann auf so einen Ausstieg? Und das sind so Prozesse, die kann man jetzt nicht standardisieren. Das sind sehr individuelle Prozesse und die sich dann so über ein paar Jahre ziehen können. Und auch so ein Ausstieg ist ja jetzt nicht damit abgeschlossen, dass man irgendwann sagt, so okay, ich habe jetzt 3 Wochen mit denen nicht mehr gesprochen. Sondern es ist wirklich ein Prozess, der sich also als akuter Prozess über 4 Jahre vielleicht zieht. Als biografisches Element, als biografische Erfahrung ist ein Teil deines Lebens bis zum Ende. Also das ist halt auch noch so ein Moment, man kann ja nicht einfach abhaken und sagen, dieses Thema habe ich jetzt durch als Aussteiger. Sondern er wird immer präsent sein, auch die Verantwortung und die Auseinandersetzung und die Bewertung von dieser Zeit, die wird immer anhalten. Und die Ausstiegsbegleitung kann halt dazu beitragen, diese Prozesse ein Stück weit zu befördern, zu helfen, auch in der Selbstfindung wieder und in der Stabilisierung des Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit. Das sind eigentlich ein sehr breites Spektrum an Funktionalitäten, die man da eigentlich übernehmen muss.
Aber genau, du hast gerade gesagt, es ist ja auch ein Ort von Gewalt und du bist ja auch umgeben von Gewalt. Ist es für euch beide sozusagen dann nicht gefährlich, auch so jetzt in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen oder auch in diesen Momenten von Ausstiegen? Packt ihr euch da sozusagen nicht gerade auch so ein Fadenkreuz auf die Brust sozusagen?
Also ich mache nochmal schnell, ich glaube, ich weniger als die Personen, die dann da aussteigen. Ich glaube, die sind dann tatsächlich eher mit einem Fadenkreuz und mehr im Fokus. Und es gibt wahrscheinlich auch noch deutlich, also Personen, die da deutlich mehr im Fadenkreuz von rechtsextremen Aktivitäten im Sinne Feindbild sind als ich. Von daher gab es mal hier und da Ereignisse und will so nicht wegreden, aber das ist jetzt wahrscheinlich bei anderen viel, viel ausgeprägter und wahrscheinlich bei Felix ausgeprägter. Ich weiß es, bei Felix ausgeprägter.
Ja, Felix, also was waren denn für dich beim Ausstieg sozusagen die größten Hindernisse, die du zu überwinden hattest?
Also erstmal war es wirklich den Schritt zu gehen. Also da spielt dann auch meine Psyche irgendwie eine Rolle. Also ich hatte da auch durchaus große psychische Probleme entwickelt über die Jahre in der Jugend schon und dann ja in so einem, wir sind hier alle Herrenmenschen und haben keine psychischen Probleme, gibt es bei Männern nicht, so wird daher geredet, so ungefähr. Das heißt, es war erstmal schwierig, den Punkt zu finden, an dem man wirklich sagt, Schluss, jetzt stopp, weil dann eben auch Sachen quasi aufgebaut wurden. Ich hatte ja nichts, mir in meiner eigenen Existenz überhaupt nichts aufgebaut und war dann auf einmal als die Ideologie, also nicht auf einmal, ich habe darauf hingearbeitet, aber war dann eben als Musiker unterwegs. Das zweite Album war da gerade Richtung Aufnahme gebracht und ja, Auftritte waren eine Einnahmequelle auf einmal geworden. Und da halt Freundschaften, Beziehungen, also das sind so viele Sachen, die einen dann eigentlich wirklich dann drinnen halten und dann diesen Schritt zu gehen. Bei der Entscheidung dafür spielte für mich Gewalt durch diese Leute keine Rolle, weil ich da immer noch in diesem, ja, was Gewalt ist ja normal, so wenn einer was will oder herkommt und mir tut eh keiner was oder irgendwie sowas. Man hat ja das Gefühl, man kennt die Leute. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt, wie es ja dem allermeisten geht, die sich da so über die Jahre bei uns gemeldet haben, mit Leuten befreundet. Kann man natürlich fragen, ob es echte Freundschaft war, aber jetzt mal einfach als Situationsaufnahme, die Terrorismus-Einträge haben und so weiter und so fort. Ja, und dachte mir, ach ja gut, die haben die Medien so aufgebaut. Also das ist schon, du bist ja noch in diesem Umfeld, ne? Aber der würde mir jetzt nichts tun, nur weil ich anders denke oder sowas. Und das sind die Sachen, die einen da in der Zeit beschäftigen. Und die Eskalation dann aus der Szene, die kam auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ja, ich habe das, es gab da vorher noch eine Spaltung innerhalb der Szene, in die ich mich total reingesteigert hatte, weil ich eh schon keinen Bock mehr auf Nazis hatte. Und da konnte ich, also ganz ehrlich, jetzt mal ein bisschen Real Talk, da konnte ich mich dann wunderbar irgendwie entladen, weil ich hatte mega viele Aggressionen, aber eben nicht mehr gegen die Ausländer und die Demokraten, sondern mich hat eher mein Umfeld irgendwie angekotzt. Dadurch gab es dann noch Leute in der Szene, die dachten, ey, jetzt zeige ich es dem, jetzt steigt er auch noch aus, jetzt ist er wirklich ein Verräter. Und das sind halt Sachen, wo du dann schon, ja, man muss da schon ein bisschen drauf vorbereitet sein, einfach jemanden haben, mit dem man drüber sprechen kann und das dann auch akzeptieren, dass das jetzt nicht mehr Teil des normalen Lebens ist, sich mit dieser Art von Bedrohungen auch auseinanderzusetzen. Also das ist dann auch noch ein wichtiger Punkt, dass man zur Not, würde ich empfehlen, auch die Sicherheitsbehörden mal einschaltet und solche, diese ganzen alten Kodexe, die es halt gab, man redet nicht mit den Bullen und so weiter, dass das alles mal über Bord geworfen wird. Das sind so wichtige Teilschritte, die dabei eine Rolle spielen.
Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen rechten Szenen oder rechtsextremen Szenen, muss man ja sagen.
Also so ja, wenn man sie die Frage so stellt, ja. Aber es gibt auch in Westdeutschland Regionen, in denen die Szene wirklich sehr, sehr ähnlich organisiert ist, wie es eben man es in einigen ostdeutschen Regionen kennt. Aber es ist schon wirklich ein Unterschied. Also es ist tatsächlich mir dann auch aufgefallen, dass irgendwie wir sind mit 16, 17 oder so, war ich dann das erste Mal irgendwie auf einer Ost-Nazi-Demo und der erste Eindruck war, uns gehört der Osten, uns Neonazis. Dann war die zweite Ost-Demo, da hat man in Leipzig ja übel kassiert, muss ich sagen, was ich vorher auch noch nicht so richtig kannte. Und das heißt also, dass es ja viel, viel aufgeheizter war, das habe ich schon gemerkt. Und dann in der Liedermacher-Tätigkeit, da war mir der Osten fast auch zu langweilig. Also es war immer sehr dankbar, im Osten zu spielen, weil einfach hat gepasst aus der Sicht eines Neonazis, muss man so sagen. Aber ich habe mich da halt nicht mehr so als Staatsfeind und so weiter gefühlt. Die Leute mussten nicht am Bahnhof aufpassen, dass irgendwelche Antifas da rumstehen und also in den ländlicheren Regionen, sondern haben da einfach mit breiter Brust das alles gemacht, sich nicht so sehr versteckt und so weiter. Und das ist ein definitiver Unterschied gewesen zu den Regionen, die ich dann als Liedermacher kennengelernt habe. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach die gleiche Ideologie. Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist die gleiche Lebensweise, sind die gleichen Feindbilder und ich frage mich manchmal, ob aus zwei Perspektiven auch, ob ich nicht mir das auch besonders vorwerfen muss, weil es gab ja nicht nur Neonazis bei mir im Umfeld, sondern ich habe mir das irgendwie gezielt da rausgepickt. Ja, und kann da nicht einfach sagen, das war halt alle rechts, dann habe ich halt da erstmal mitgemacht, weil ich nicht nachgedacht habe. Das ist so eine Perspektive, die ich da halt heute sehe, die ja anders ist. Es gibt schon definitiv Unterschiede, muss man so sagen.
Bestätigt da aber auch nochmal so ein Bild, es gibt eigentlich nicht so diesen rechten Osten und den liberalen Westen, sondern es gibt einfach Regionen, in denen das unterschiedlich aufgebaut ist und Strukturen, die es ja auch schon vor der Teilung gab. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Dortmund anguckt so oder auch im Hunsrück gibt es so Regionen, da würde ich jetzt auch als POC nicht unbedingt wohnen wollen. Und das ist aber wieder so eine German Legend, so, ne, die wir ja auch mit dem Podcast versuchen, so ein bisschen zu entkräften. Ja, dann gehen wir mal in die letzte Kategorie, das ist nämlich Utopies Now. Fabian, was muss die Gesellschaft tun, um rechte Gewalt einzudämmen aus deiner sehr praktischen Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast? Beziehungsweise was machen wir eigentlich grundlegend falsch? Kannst du das so pauschal sagen?
Ich glaube, dass tatsächlich über die letzten Jahre da schon eine Menge passiert ist, auch bei Polizeien, bei Staatsanwaltschaften, dass da eine stärkere, konsequente Verfolgung stattfindet, dass da auch ein höherer Verfolgungsdruck ist, wenn man sich dann nochmal so, wir haben am Anfang über die Baseballschlägerjahre, über die 90er redet. Das war ja teilweise Wahnsinn, dass da irgendwie weder eingeschritten noch strafverfolgt wurde. Da ist man jetzt schon in einer anderen Situation, auch die strafrechtliche Bewertung und Einordnung von den Straftaten. Also da passiert schon viel. Das heißt natürlich auch, das kann weiter ausgebaut werden. Also dass genau diese Arbeit im Bereich der Strafverfolgungsbehörden eigentlich auch passiert und da eine rechtliche, konsequente, schnelle Ahndung, eine Anerkennung, auch ein Ausrecherchieren von politischen Hintergründen, was ja auch teilweise nicht der Fall ist, das Hinterfragen von rechtsextremen Tendenzen, Strukturen in Sicherheitsbehörden, das sind alles Fragen, da ist eine Menge Potenzial. Aber ich will nicht kleinreden, dass da auch schon eine Menge passiert ist. Und ich will jetzt auch nicht die Sicherheitsbehörden als Feind brandmarken. Das ist es nicht. Aber das sind Bereiche, wo noch viel passieren kann. Und ich glaube, gesellschaftlich geht es auch ein Stück weit darum, eine gewisse Ambiguität auszuhalten. Vielleicht auch nicht über jeden, jetzt bin ich eher so im populistischen Bereich, vielleicht nicht über jeden politischen Stock zu springen, der von der AfD hingehalten wird und ihr eine mediale Präsenz damit vermitteln, die teilweise also ihr nicht gerecht wird und sie damit noch größer macht und sie quasi medial zur Alternative erklärt, ohne dass sie das eigentlich ist. Also eine gewisse Gelassenheit, gleichzeitig aber auch eine gesellschaftliche Gelassenheit mit einer konsequenten Verfolgung. Wie gesagt, nicht über jeden Aufreger quasi seitenweise berichten und sich in so eine Endzeitstimmung reden. Dabei aber realistisch bleiben. Es geht nicht darum, dass man jetzt einfach sich eine Traumwelt erschafft, aber einen Realismus zu entwickeln und ein Stück weit auch diese Präsenz der AfD nicht mehr so zu bieten. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Sie wird immer größer, wenn man so weitermacht.
Ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, weil ich glaube auch, wenn man so jetzt, ne, die Medien gibt es ja nicht, aber in vielen Medien ist es schon so, dass ich mir immer denke, warum ist das jetzt eine Schlagzeile und nicht einfach in Seite 3 innerhalb eines Artikels ein Satz, wo 3 Argumente dagegen sind und dann macht man einfach weiter. Weil so wird sie natürlich, wir Menschen funktionieren so, dass wenn wir etwas andauernd sehen und immer wieder hören, dass es dann halt größer in unserem Kopf wird. Und das habe ich auch noch nicht verstanden, auch wenn ich manchmal diesen Reflex natürlich auffolge. Es ist auch dieses kapitalistische System, ne? Clickbait, Social Media, das verändert das ja nochmal anders. Was früher die CDs waren von der Schule, die sie verteilt haben, ist heute TikTok und Co. Ne? Also ist nochmal einfacher geworden, viele Menschen zu erreichen. Es ist schon schwer, da durchzukommen.
Aber noch mit den gleichen Liedern wie die Schulhof-CD, ne? Das ist das Interessante. Bei TikTok laufen die gleichen Nazi-Songs wie vor 25 Jahren. Das ist Wahnsinn.
Ja, aber Felix, gerne, was ist denn aus deiner Perspektive sozusagen ein Ausblick, was wir besser machen könnten mit den Blicken, die du von innen hast?
Ich habe da momentan so zwei, oder ich würde zwei Aspekte anbringen. Der eine ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass klassische Neonazis seit Jahren ihre Ruhe haben, wenn sie nicht komplett auf sich aufmerksam machen. Also das ist wirklich erschreckend zu beobachten. Fast mein ganzes Umfeld, das ich damals hatte, wohnt mit irgendwelchen anderen Neonazis in irgendwelchen Gemeinden hier in Bayern größtenteils. Teilweise dann natürlich auch bekanntere Beispiele aus Dortmund, die dann eben nach in den Osten gezogen sind und machen dort Basisarbeit ohne Ende, sind einfach integriert auf einmal in der Gesellschaft. Und zwar wirklich die Neonazis, also die wirklich Hitler als die Spitze der geistigen Elite sehen. Weil einfach vielleicht ja extrem viel eben von der AfD aufgesogen wird und natürlich man nicht sich dann mit allem noch auseinandersetzen kann. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Nicht, dass ich sagen würde, dass man den Rechtsextremismus in der AfD vor allem nicht weiter beleuchten muss. Der muss dringend, muss man dann eine Lösung finden. Das wäre dann schon der zweite Punkt. Also irgendwie muss sich, und da habe ich keine Lösung, aber es muss passieren. Wir müssen irgendwie wieder an einen Punkt kommen, wo sich diese geschlossenen völkischen Gedanken nicht mehr 1:1 mit irgendwelchem Populismus direkt verbinden lassen, weil das ich habe wirklich die große Befürchtung, dass einfach aufgrund eigenen Erlebens auch, dass sich halt da noch eine weitere Massenradikalisierung abzeichnet, weil letztlich, wir weisen zum Beispiel immer wieder darauf hin, dass die AfD die Partei der Reichen eher wäre, ja, das stimmt ja auch, aber wenn du diesen völkischen und rassistischen Grundgedanken hast und das dann auch nochmal anerkennst, dann gehst du halt direkt zu den Nazis. Das ist völlig klar. Und das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum sich wirklich viele Leute aus völkischen Kreisen, ehemalige Heimat, deutsche Jugend und so weiter, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die auf einmal aus der Deckung kommen, die über Jahrzehnte da waren, aber sich jetzt bei der AfD denken, nee, da lohnt es sich jetzt mal, da im Umfeld ein bisschen Kaderschmiede zu betreiben, weil da wirklich die MS-Ideologie oder halt wirklich rechtsextreme völkische Ideologien dermaßen verwurstelt werden und die Leute sich dermaßen radikalisieren können. Und das ist dann nochmal meiner Meinung nach ein anderes Problem, wenn, ja, mal ganz überspitzt gesagt, nicht mehr 25% dann rechtspopulistisch wählen, sondern die schon eine nationalsozialistische Lösung haben wollen zum Beispiel. Und das, da bewegen wir uns meiner Meinung nach ein bisschen drauf zu. Ja, also das war jetzt sehr überspitzt mit den Zahlen. Also ich glaube nicht, dass eine NSDAP 25% hätte auf dem Wahlzettel, aber ich selber kann auch schon gar nicht mehr durchschauen, was passiert da und so weiter. Und das sind wirklich große Probleme, während gleichzeitig bei TikTok und Co. den aufkommenden, ja, Bewegungen, will man es ja gar nicht nennen, was da teilweise so los ist, aber es ist eine beachtliche Zahl an Neonazis. Da muss halt der Rechtsstaat greifen, ganz einfach. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da, also natürlich wird da viel gemacht, aber kriegt man sich mal durch. Verbotene Lieder, verbotene Zeichen überall und da muss der Rechtsstaat zuschlagen, bevor die Leute sich eben jahrelang schon in solchen Kreisen bewegen. Weil, wenn ich das kurz aus der Ausstiegsarbeit sagen darf, die allermeisten, die sich bis jetzt gemeldet haben in den letzten Jahren und etwas jünger sind und in diesen TikTok-Kreisen unterwegs waren, die kommen dann, wenn eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Weil sie mit sowas gar nicht rechnen in dieser TikTok-Bubble, in der sie sich befinden.
Wenn sie was? Ich habe es nicht verstanden akustisch. Können Sie es nochmal wiederholen?
Also wenn sie eine Hausdurchsuchung hatten in der Früh, so dann genau im Kinderzimmer. Bei die Mutter wird dann irgendwie noch aus dem Bett gezogen oder so, weil sie die Räume verwechselt hat. Solche Geschichten finden da statt und da steigen die dann aus. Und das ist wirklich wichtig an der Stelle, dass der Rechtsstaat da reinhaut und sagt, nee Leute, ihr seid ja nicht die Elite dieses Landes, oder wenn ihr meint, hier auf Nazis machen zu müssen, die den Staat stürzen wollen und Nazi-Lieder da, verbotene Lieder auch in Reels verwursteln, dann müssen sie halt auch so behandelt werden, wie eine frühere neonazistische Gruppe behandelt wäre, wenn die verbotene Lieder ins Netz hauen. Ja, und das erwarte ich ein bisschen, dass da der Rechtsstaat wirklich ein bisschen weiter anschraubt noch.
Okay, also harte Konsequenzen. Ich wünsche mir, glaube ich, dazu auch noch eine starke Zivilcourage, die wieder zurückkommt, dass wenn wir in der Straße sitzen und ich weiß noch, als ich in Erlangen studiert habe, war das auch so, dass ich im Zug sah und dann war ich der Einzige, der was gesagt hat und alle anderen saßen daneben und haben dann sich dann bedankt, als ich ausgestiegen bin, cool, dass du was gesagt hast. Und ich dachte mir, aber wo wart ihr da? Also wie sollen die denn sehen, dass wir mehr sind und dass wir das so ein Verhalten nicht wünschen und das nicht akzeptieren und tolerieren, wenn wir uns nicht als Gesellschaft geschlossen dagegen stellen? Ich danke euch für eure Offenheit und ja, auch eure Mut, das jetzt nochmal hier zu sagen. Ich hoffe, wir haben eine Waage hinbekommen, dass es nicht in so eine Form von Heldengeschichte gekommen ist, sondern dass wir da auch nochmal kritisch reingeguckt haben, dass wir schauen, also dass wir einfach verstehen können oder besser verstehen können nach dieser Folge, wie kommt es zu den Radikalisierungen, wie ist man da reingegangen und wie kommt man da auch wieder raus? Und damit wir alle so ein bisschen besser adaptieren können, was passiert da gerade in unserer Umgebung und in der kompletten Gesellschaft? Also ich habe da heute schon vieles mitgenommen. Bleibt wachsam, engagiert und solidarisch. Nur zusammen, wenn wir dieses Problem angehen können. Und dann mache ich es wie jede Woche. Erstmal danke, dass ihr da wart. Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und für den Rest erstmal danke an Daniel Fromm, der das hier wieder schneiden wird. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch zu wünschen. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.